Ihr kennt vielleicht den Spruch, einer für alle, alle für einen. Alle, die schon mal die drei Musketiere vielleicht als Zeichentrickfilm gesehen haben oder als Buch gelesen haben oder als Spielfilm gesehen haben oder was auch immer, die kennen diesen Spruch sicherlich. Es ist auch der inoffizielle Wahlspruch der Schweiz. Einer für alle, alle für einen. Und heute Morgen geht es aber nicht um die drei Musketiere und es geht auch nicht um die Schweiz. Es geht um was Schöneres und was Besseres. Es geht um die Gemeinde und um unseren Herrn Jesus. In 2. Korinther 5, Vers 15, da steht, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jesus ist also der eine, der für alle gestorben ist, damit alle, die an ihn glauben, nun für ihn leben. Einer für alle, alle für einen. Und in unserem heutigen Text geht es darum, dass wir als einzelne Christen die Gemeinde bilden und dass diese Gemeinde wiederum der Leib Jesu ist. Und jeder Einzelne in diesem Leib ist wichtig, sonst ist die Funktion des ganzen Leibes einfach nicht mehr optimal. Gut, dass wir einander haben. Und ich möchte jetzt den Text lesen, 1. Korinther 12, und ich lese doch die Verse 12 bis 30. Da heißt es, denn wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Auch der Leib besteht ja nicht aus einem einzigen Gliede, sondern aus vielen. Wenn der Fuß sagte, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leibe, so gehört er darum doch zum Leibe. Und wenn das Ohr sagte, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leibe, so gehört es darum doch zum Leibe. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe da der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedem einzelnen Gliede seine besondere Stelle am Leibe angewiesen, wie es seinem Willen entsprach. Wäre das Ganze nur ein einziges Glied, wo bliebe da der Leib? So aber sind zwar viele Glieder vorhanden, aber es besteht doch nur ein Leib. Das Auge kann aber nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich, ich habe dich nicht nötig. Ebenso wenig der Kopf zu den Füßen, ich habe euch nicht nötig. Ganz im Gegenteil, die scheinbar schwächsten Glieder des Leibes sind gerade notwendig. Und denjenigen Körperteilen, die wir für wenig edel halten, erweisen wir besondere Ehre. Und die weniger anständigen Teile unseres Leibes erhalten eine besonders wohlanständige Ausstattung, deren unsere anständigen Glieder nicht bedürfen. Ja, Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem weniger wichtigen Gliede desto größere Ehre zugeteilt hat, damit keine Uneinigkeit im Leibe herrsche, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied besonders geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und jeder Einzelne ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und zwar hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens die einen zu Apostel, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Verwaltungsgeschäfte, mancherlei Arten von Zungenreden. Sind etwa alle Apostel, etwa alle Propheten, alle Lehrer, besitzen etwa alle Wunderkräfte, haben etwa alle Heilungsgaben, reden alle mit Zungen, können alle die Zungensprachen auslegen? Soweit der Text. Ich möchte gerne noch kurz beten, ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir dein Wort haben und danke, dass wir dich kennen, dass wir dich haben und dass wir auch einander haben. Und danke, dass unser Text hier auch zeigt, wie wichtig doch auch die Gemeinschaft untereinander ist. Und danke, Herr, dass du Gemeinde überhaupt erfunden hast. Bitte dich um deinen Segen für diesen Morgen, für die Predigt, dass du mir hilfst, das Richtige zu sagen und uns allen hilfst, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und in unserem Leben Dinge umzusetzen. Amen. Ich werde jetzt heute in der Predigt nicht so sehr auf die Verse 27 bis 30 eingehen, beziehungsweise so gut wie gar nicht, sondern es geht eher um die Verse 12 bis 26. Wahrscheinlich kommen wir dann, wenn ich über 1. Korinther 13 predige, kommen wir nochmal auf diese Verse 27 bis 30 auch zu sprechen. Ich habe die Predigt eingeteilt in drei Punkte und der erste Punkt heißt, alle können mitmachen. Also die Predigt selber heißt einer für alle, alle für einen, aber das habt ihr, glaube ich, schon gemerkt. Genau, der erste Punkt heißt eben, alle können mitmachen. Der zweite, jeder hat eine Aufgabe. Und der dritte Punkt heißt, kein Platz für Ego-Trips. Der erste Punkt, alle können mitmachen. Und dazu möchte ich nochmal den Vers 13 lesen, diesmal aus der Schlachterübersetzung. Da heißt es, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Der Glaube an Jesus Christus ist also die einzige Voraussetzung, um Teil seiner Gemeinde zu werden. Es kommt nicht auf die Volkszugehörigkeit an, es kommt nicht auf den gesellschaftlichen Status an, nicht auf das Geschlecht, nicht auf das Alter. Einzig und allein der rettende Glaube an Jesus Christus ist entscheidend. Und so ein Glaube, der für alle Menschen offen ist, das war damals zur Zeit Jesu etwas völlig Neues. Wir haben uns daran gewöhnt, dass in die Kirche jeder gehen kann. Damals war es was völlig Neues. Die Staatskulte von den Griechen oder von den Römern, die waren nur auf die Freien beschränkt. Sklaven hatten da nichts zu suchen. Der jüdische Glaube, der hat sich zuallererst mal an die Juden gerichtet. Es gibt Einzelne, die auch an den Gott der Juden geglaubt haben, aber die mussten formell Juden werden. Die mussten zum Volk der Juden übertreten. Und für die Juden, da war es eigentlich oder war es undenkbar, dass ihr Gott auch für andere Völker da sein könnte. Und der Heilige Geist, der muss später die Apostel erst auf eine recht drastische Weise davon überzeugen, dass auch der christliche Glaube für alle Völker gilt und nicht nur für die Juden. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir in Kapitel 14 über die Zungenrede auch nachdenken. Auf jeden Fall ist das Schöne bei unserem Herrn Jesus, dass er jeden annimmt, der aufrichtig zu ihm kommt. Und deshalb gibt es in der Gemeinde Jesu einen, sozusagen einen bunten Blumenstrauß aus der ganzen Gesellschaft. Da gibt es Professoren, da gibt es Handwerker, da gibt es Schwarze und Weiße, da gibt es Menschen mit und ohne Behinderung, Frauen und Männer, Alte und Junge, sogar Israelis und Palästinenser. Menschen, die sonst keine Berührungspunkte miteinander hätten, die treffen sich in der Gemeinde. Und sogar Menschen, die sonst Feinde wären, treffen sich in der Gemeinde und sind auf einmal Geschwister und keine Feinde. Durch den Heiligen Geist werden wir Teil der Gemeinde Jesu. Durch ihn sind wir, wie es in dem Vers 13 heißt, in den Leib Jesu hineingetauft. Also hier bei dieser Stelle geht es nicht um irgendeine zweite Erfahrung, die irgendwann nach unserer Bekehrung kommt, wo man dann die Geistestaufe irgendwie bekommt, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, den Heiligen Geist bekommen und durch diesen Heiligen Geist Glieder am Leib Jesu, an seiner Gemeinde werden. Römer 8, Vers 9 macht es sehr deutlich, dass man nicht Christ sein kann, ohne den Heiligen Geist bekommen zu haben. Da heißt nämlich, ihr dagegen seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist wirklich in euch wohnt. Wenn aber jemand den Geist Christi nicht hat, so gehört ein solcher Mensch ihm auch nicht an. Also der Heilige Geist, der macht aus den vielen unterschiedlichen Menschen, die sich in der Gemeinde Jesu treffen, macht er eine Einheit. Das ist das Verbindende, Jesus verbindet uns. Und hier bei uns in Traunreuth, da sehen wir einen kleinen Ausschnitt aus dieser Vielfalt der Menschen, die an Jesus glauben. Wenn wir dann eines Tages, wie wir es vorher gesungen haben, eins werde ich ihn sehen in der Herrlichkeit, wenn wir mal vor Gottes Thron stehen, dann ja, werden da Menschen aus allen Völkern, allen Nationen, allen Sprachen sein und werden Gott anbeten. Und das muss eine unglaublich herrliche Sache sein, wenn wir eines Tages vor ihm stehen und Teil von dieser großen Schar sind, die den Erlöser anbeten. Können wir uns darauf freuen? Ich freue mich auf jeden Fall auf den Himmel. Und jetzt und hier können wir in der Gemeinde schon einen kleinen Vorgeschmack davon erleben. Gemeinde ist Gottes geniale Erfindung, damit wir uns gegenseitig ermutigen können, gegenseitig Mut machen können auf dem Weg mit Jesus, auf dem Leben oder im Leben mit Jesus. Und dass wir uns auch immer wieder neu auf dieses Ziel ausrichten können, auf das wir zugehen, die ewige Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du an Gemeinde denkst. Vielleicht heißt Gemeinde für dich ja auch zuallererst mal sonntagmorgens früh aufstehen und mit Ach und Krach noch irgendwie rechtzeitig in den Gottesdienst kommen. Oder Gemeinde bedeutet für dich vielleicht auch, genau die Person zu treffen, die du eigentlich gar nicht leiden kannst, aber die du trotzdem freundlich begrüßen musst. Und ich weiß nicht, wie du Gemeinde wahrnimmst, aber wenn Gemeinde für dich vor allem mit so negativen Gefühlen behaftet ist oder zusammenhängt, dann stimmt was nicht. Weil Gemeinde ist ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Menschen, die aber durch den Geist Jesu zu einer Einheit geworden sind und die sich darum aneinander freuen dürfen, freuen sollen. Und mir hat bei der ganzen Corona-Geschichte hat mir der erste Lockdown eigentlich geholfen, um mich wieder mehr an der Gemeinde zu freuen. Vor Corona, da habe ich manchmal die Gemeinde etwas negativ gesehen. Vielleicht nicht unbedingt, also nicht die Gemeinde Jesu als solches, aber unsere Sonntagmorgensgottesdienste, die waren für mich manchmal ein bisschen anstrengend. Und ich musste mich manchmal ein bisschen überwinden, hierher zu kommen. Oder zumindest um fröhlich herzukommen. Und dann kam dieser erste Lockdown und wir durften uns einige Zeit nicht mehr treffen, nur noch am Telefon, also nicht mehr präsent. Und in dieser Zeit, da ist in mir so eine richtige Sehnsucht nach Gemeinde, nach Gemeinschaft gewachsen. Ich wäre viel, viel lieber in Präsenzgottesdienst gekommen, als immer wieder an dieses elende Telefon hinzugehen und nur am Telefon da teilzunehmen. Und als dann endlich dieser Tag kam, wo wir uns wieder treffen durften, ganz präsent, damals noch mit, glaube ich, 2 Meter Abstand und dauerhaft Maske auf dem Mund, Nase, da war das für mich so ein richtiger Freudentag. Und ich weiß noch, ich bin damals in die Gemeinde geradelt und ich musste die ganze Zeit grinsen wie so ein Honigkuchenpferd. Ich glaube, die Leute, die mir begegnet sind, die haben mich für ein bisschen doof gehalten, weil ich alle angegrinst habe und ihnen einen wunderschönen guten Morgen gewünscht habe, so ungefähr. Aber ich hätte am liebsten echt die ganze Welt umarmt, weil ich mich so gefreut habe, endlich wieder in die Gemeinde gehen zu können, endlich wieder die Geschwister zu sehen, endlich wieder Gemeinschaft zu haben. Und das hat mir einfach geholfen, die Gemeinde viel, viel mehr wertzuschätzen wieder. Jesus hat uns mit seiner Gemeinde was ganz Wunderbares geschenkt. Und ich wünsche mir, dass wir uns alle da wirklich dran freuen können und dass er uns diese Freude erhält oder sie uns schenkt, wenn sie uns gerade noch ein bisschen fehlt. Das war der erste Punkt. Alle können mitmachen in der Gemeinde. Wir kommen zum zweiten. Jeder hat auch eine Aufgabe. In der Gemeinde Jesu ist man nicht nur dabei, sondern man ist mittendrin. Man gehört dazu. Wenn Jesus dich in seine Gemeinde gestellt hat, dann bist du nicht einfach nur ein passiver Zuschauer, sondern bist du ein Teil des Ganzen, ein wichtiger Teil. Und Paulus vergleicht das hier mit einem menschlichen Körper. Jedes unserer Glieder, und alle unsere Organe, jede Drüse im Körper, die hat eine Aufgabe. Und jede einzelne Zelle im Körper trägt dazu bei, dass der Leib funktioniert. Und dem Heiligen Geist ist es offensichtlich sehr, sehr wichtig, dass wir Christen das verstehen, dass es auf jeden ankommt. Denn er hat Paulus dazu inspiriert, 13 Verse im Neuen Testament dafür zu verwenden, das ganz anschaulich und greifbar zu erklären. Und ich glaube, diese Verse können uns wirklich gut tun, vor allem denjenigen, die ähnlich veranlagt sind wie ich. Ich erkläre es gleich. Ich bin folgendermaßen veranlagt, dass ich mich sehr schnell mit anderen vergleiche. Und meistens schneide ich bei diesen Vergleichen ziemlich schlecht ab. Ich bin nicht so musikalisch wie der oder die andere. Ich würde gern so predigen können wie der Bruder XY. Oder ich bin dermaßen untalentiert, ich glaube, das Beste wird sein, ich schmeiße alles hin und werde Straßenkehrer oder Müllmann, da kann ich zum Glück nichts mehr kaputt machen. Solche und ähnliche Gedanken kommen mir immer mal wieder, mit deutlicher Häufigkeit irgendwie, also sind öfter da. Und in unserem Text wird aber deutlich, das ist nicht gerechtfertigt. Gott hat für uns eine Aufgabe in dieser Gemeinde und diese Aufgabe sollen wir ausfüllen. Und wenn er dich als Ohr in die Gemeinde gesetzt hat, dann musst du dich nicht mit dem Auge vergleichen. Oder wenn du als Arm in der Gemeinde bist, dann musst du dich nicht mit der Leber vergleichen. Gott hat jedem Glied eine bestimmte Aufgabe gegeben und jedes Glied ist wichtig. Und alle Glieder sind wiederum voneinander abhängig, so wie unserem Körper ja auch. Und gerade die unscheinbaren Glieder, die Glieder, die wir verstecken, die sind am Körper ganz besonders wichtig. Ich lese nochmal die Verse 22 bis 24. Da heißt es, ganz im Gegenteil, die scheinbar schwächsten Glieder des Leibes sind gerade notwendig. Und denjenigen Körperteilen, die wir für weniger edel halten, erweisen wir besondere Ehre. Und die weniger anständigen Teile unseres Leibes erhalten eine besonders wohlanständige Ausstattung, deren unsere anständigen Glieder nicht bedürfen. Ja, Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem weniger wichtigen Gliede desto größere Ehre zugeteilt hat. Und ich denke, dass wenn Paulus hier von den weniger anständigen Teilen oder Gliedern redet, dass er da auf die Geschlechtsorgane anspielt. Nicht, dass die Geschlechtsorgane jetzt irgendwie schlechter wären als die anderen, aber sie sind einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Wir verdecken sie mit unserer Bekleidung. Sie bekommen also eine wohlanständige Ausstattung, die zum Beispiel jetzt unsere Augen oder Ohren oder Hände nicht nötig haben. Aber gerade unsere Geschlechtsorgane sind ja wesentlich am Fortbestand der Menschheit beteiligt. Und obwohl wir sie hinter Kleidern verstecken, haben sie von Gott eine ganz, ganz wichtige Funktion bekommen. Und ähnlich ist es mit unseren inneren Organen, von denen Paulus vielleicht damals noch nicht so viel wusste, wie wir das heute wissen. Die sind auch versteckt und man sieht sie nicht. Und doch sind sie für unser Leben von ganz zentraler Bedeutung. Man kann ohne Augen weiterleben. Es gibt Menschen, die kommen ohne Arme und ohne Beine auf die Welt, die können überleben, wenn sie gepflegt werden. Aber wenn zum Beispiel deine Leber fehlt, dann ist mit dem Leben ganz schnell vorbei. Und trotzdem habe ich noch nie jemand ein Kompliment gemacht für seine Leberleistung oder dafür, dass seine Bauchspeicheldrüse funktioniert. Wenn wir Menschen Komplimente machen, dann vielleicht für die langen Haare oder für die schönen Augen oder für die grazilen Hände oder was auch immer. Obwohl das alles Körperteile sind, die jetzt für das Überleben lange nicht so wichtig sind wie die Bauchspeicheldrüse, die Leber oder der Dünndarm. Und was bedeutet das für die Gemeinde? Gerade die verborgenen Dienste sind wertvoll. Und nur weil der Dienst von jemandem nicht öffentlich gesehen wird, heißt es noch lange nicht, dass er nicht wichtig wäre. Ich bin davon überzeugt, dass der meiste Segen, den die Gemeinde überhaupt erfährt, daher kommt, dass viele Geschwister treu für die Gemeinde beten. Und oft ohne, dass es irgendjemand mitbekommt. Einfach in einem stillen Kämmerlein beten sie treu für die Anliegen der Gemeinde und deswegen wächst die Gemeinde. Deswegen wächst die Gemeinde weltweit, deswegen besteht die Gemeinde weiterhin. Ein ganz unscheinbarer Dienst, der im Verborgenen geschieht, mit ganz großer Auswirkung. Und Gott hat für jeden eine Aufgabe in seiner Gemeinde. Und die Aufgabe, die er uns gibt in seiner Gemeinde, die sollen wir treu ausführen, ohne dabei neidisch auf die anderen Aufgaben der anderen zu schielen oder sich da so zu vergleichen, wie ich das vorher gesagt habe. Natürlich kann es auch sein, dass sich die Aufgaben im Laufe der Zeit irgendwo verändern, dass Gott uns in andere Aufgaben auch hineinstellt in seiner Gemeinde. Aber wichtig ist, dass wir die Aufgaben, die er uns gibt, von Herzen tun, für ihn und für seine Gemeinde. Und da ist dann kein Platz für so Minderwertigkeitsgefühle, so im Sinne von, ich bin nichts, ich kann nichts. Auf der anderen Seite ist aber auch kein Platz für Hochmut, dass man sich irgendwo überhebt und sagt, ich bin ja viel besser als die anderen, denn alles, was wir können und haben, kommt von Gott. Und das führt mich zu dem dritten Punkt, den wir noch anschauen wollen, kein Platz für Ego-Trips. Also jeder Dienst in der Gemeinde, der ist dafür da, den Herrn zu ehren und der Gemeinde zu dienen. Er ist nicht dazu da, dass ich mich, mein Ego irgendwie präsentiere oder dass das irgendwie groß rauskommt, sondern ich soll demütig mein Ego unter die anderen stellen und ihnen dienen. Jesus hat gesagt, wer der Größte unter euch sein will, der soll der Diener aller sein. Also was wir tun, soll den anderen dienen. Und wenn jemand aus der Gemeinde für seinen Dienst gelobt wird, dann können sich alle mitfreuen aus der Gemeinde. Denn das Lob, das er bekommt, das gilt allen. Das gilt für unseren, ich nenne es mal Mikrokosmos hier in Traunreuth, aber das gilt auch für die weltweite Gemeinde. Wenn die Gemeinde in anderen Erdteilen wächst, und das tut sie in der arabischen Welt oder in Asien, in Afrika, in Südamerika, dann können wir uns darüber freuen und uns mit den Geschwistern freuen, dass dort Menschen zum Glauben finden. Auch wenn wir hier im Westen zurzeit kein großes Gemeindewachstum erleben, sondern eher das Gegenteil. Aber wir sehen, der Herr macht seine Verheißung wahr, dass er seine Gemeinde baut und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden. Wir dürfen uns mit anderen freuen, hier in Traunreuth und auf der ganzen Welt. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass wir mit den anderen leiden. Dass wir Mitleid haben. Wenn jemand in der Gemeinde leidet, hat es Auswirkungen auf uns. Einmal in dem Sinn, dass wir einfach Mitleid haben, dass er uns oder sie uns leid tut. Aber auch in dem Sinn, dass wir nicht nur beim einem mitleidigen Blick stehen bleiben, sondern auch das Leid des anderen teilen und versuchen, es zu lindern, dadurch, dass wir ihm helfen. Und es widerspricht dem Bild vom Leib, dass ein Glied leiden könnte, ohne dass sich die anderen drum kümmern. Wenn ich zum Beispiel barfuß über eine Wiese gehe und in irgendeine Dorne trete, dann ist es ganz normal, dass meine Hände dem Fuß helfen, diese Dorne wieder loszubekommen. Die denken da gar nicht groß drüber nach, sondern die machen das einfach. Und wenn ich krank bin und zum Arzt muss, weil ich meinetwegen Bauchweh habe, dann ist für meine Füße und Beine eine Selbstverständlichkeit, dass sie mich dorthin bringen. Die Glieder sind voneinander abhängig, sie dienen und sie helfen einander. Und so wie das im Körper selbstverständlich ist, so sollte es auch in der Gemeinde selbstverständlich sein. Als Christen sind wir nicht als Einzelkämpfer in diese Welt gestellt, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die füreinander da ist, in Freude und in Leid. Einer für alle, alle für einen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er hat unsere Schuld getragen. Und jetzt darf jeder, der an ihn glaubt, Teil seiner Gemeinde sein. Und in dieser Gemeinde hat jeder einen Auftrag von Jesus bekommen, eine Aufgabe, die er treu ausführen darf. Jede Aufgabe ist wichtig, egal wie unscheinbar sie dir erscheinen mag. Und als Gemeinde, da gehören wir zusammen. Wir freuen uns miteinander und wir leiden miteinander. Gut, dass wir einander haben. Amen.